Ja, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch sehr über liebe, altgewohnte, altbekannte Gesichter. Fühlt euch zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch ganz kurz beten. Ja, lieber himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, was wir jetzt betrachten wollen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses Wort, was wir überdenken und betrachten, dass dieses Wort lebendig wird in uns. Amen. 1952, ist schon ein bisschen her, erscheint ein sehr bedeutsamer Roman. Der Roman heißt Jenseits von Eden und der Autor ist John Steinbeck. Und dieser Roman entwickelt sich ganz, ganz schnell zu einem Bestseller und ist bis heute eigentlich ein Klassiker der amerikanischen Literatur. Wie erfolgreich dieser Roman war, zeigt sich dann an dem Punkt, wie schnell dieser Roman verfilmt worden ist. Denn nur 3 Jahre später, 1955, ist dieser Roman dann in Hollywood verfilmt worden und ist auch selber zum Filmklassiker geworden. Und ein Schauspieler in diesem Film, in dieser Verfilmung von Jenseits von Eden, ist bis heute eine Kultfigur in Hollywood, der ja unvergessene James Dean. Die Älteren kennen ihn, wirklich Kultfigur. Über James Dean selber sind schon wieder Filme gemacht worden. Sehr cooler Typ einfach. Leider nur ein sehr junges Leben gehabt. Und ist im Grunde selber schon fast wie eine Filmfigur geworden. Und diese Verfilmung von Jenseits von Eden war die erste von insgesamt nur 3 Rollen, großen Filmrollen, die James Dean gespielt hat. Und damit ist er schon ganz groß rausgekommen. John Steinbeck erzählt in diesem Roman Jenseits von Eden die Geschichte zweier Familien. Und die Geschichte geht so vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, im Grunde bis zum Ersten Weltkrieg. Und diese Geschichte zeichnet das Schicksal dieser beiden Familien. Und das Schicksal einer dieser beiden Familien spiegelt sich in einem fast alttestamentarischen Kontrast zwischen Gut und Böse. Darum geht es. Und es zeichnet sozusagen in der Geschichte den Konflikt des Vaters zu seinem wenig geliebten Sohn. Es zeichnet die Geschichte vom Hass des Vaters zu seinem weniger geliebten Sohn und die Konflikte, die sozusagen dann mit seinem Bruder daraufhin aufbrechen. Und um das so ein bisschen zu packen, kann man sehr gut ins 34. Kapitel dieses Romans gucken. Und da wird quasi so eine Essenz dieser gesamten Romangeschichte geschildert. Da heißt es, die Menschen sind verstrickt mit ihrem Leben und denken in einem Netz von Gut und Böse. Tugend und Laster waren Schuss und Kette unseres frühesten Bewusstseins und sie werden das Gewebe unseres Letzten bilden, ungeachtet aller Veränderungen, aller Wandlungen von Wirtschaft und Lebensweise. John Steinbeck nimmt mit seinem Roman ganz eindeutig Bezug auf die Kain- und Abel-Geschichte der Bibel und zeichnet den Menschen in einer Spannung zwischen Reinheit der Gesinnung und dämonischen Abgründen. Den Text, den ich heute betrachten will, und wir sind eigentlich schon längst im Text drinne, den habe ich mir nicht ausgesucht, sondern es ist der Text, den wir für heute auch in der Perikope vorgeschlagen finden. Es ist genau diese Kain- und Abel-Geschichte und wir finden sie, wer mitlesen will, im 1. Mosebuch, 1. Mose 4 und ich lese hier die Verse 1 bis 16 in der Guten Nachricht in heutigem Deutsch. Leider etwas länger, aber wir kriegen das gut hin. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer dar. Abel tat es ihm gleich. Er nahm eines von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde, schlachtete es und brachte die besten Stücke Gott als Opfer dar. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Kain stieg das Blut in den Kopf und er starrte verbittert vor sich hin. Der Herr sah es und fragte Kain, warum wirst du zornig? Warum brütest du vor dich hin? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain sagte zu seinem Bruder, komm, sieh dir mal meine Felder an. Als sie aber draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr ihn, wo ist dein Bruder Abel?
Was weiß ich, antwortete Kain.
Soll ich ständig auf meinen Bruder aufpassen? Warum hast du das getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit und Vergeltung fordert? Du stehst von nun an unter einem Fluch. Wenn du den Acker bebauen willst, wird er dir den Ertrag verweigern. Du hast ihn mit dem Blut deines Bruders getränkt, deshalb musst du das fruchtbare Land verlassen und als heimatloser Flüchtling umherirren. Kain sagte zum Herrn, diese Strafe ist zu hart. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jedermann kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete, nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür 7 Menschen aus seiner Familie das Leben lassen. Er machte Kain ein Zeichen auf die Stirn, damit jeder wüsste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Dann musste Kain aus der Nähe des Herrn weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Not. Ja, alleine die Stelle 1. Mose 4 zeigt uns schon, dass wir hier eine Geschichte gehört haben, die ganz, ganz am Anfang der Bibel steht. Sie gehört zu den biblischen Urgeschichten. Und das, was ich so spannend finde an diesen Urgeschichten, ist, dass sie die ganz existenziellen Fragen des Lebens bewegen. Es ist quasi die zweite Erzählung der Bibel nach dem Schöpfungsbericht, und wir haben Adam und Eva hier gerade noch gehört, die Eltern von Kain und Abel, ist es quasi die zweite Geschichte, die die Bibel erzählt. Kain und Abel, das sind die ersten gezeugten Menschen auf dieser Welt, die von Adam und Eva gezeugt worden sind. Und was interessant ist, das ist sozusagen ein bisschen dieser kulturgeschichtliche Blick, den ich ja auch immer habe, wir haben hier in diesen beiden Figuren zwei verschiedene Existenzformen, zwei verschiedene Formen des Wirtschaftens, ganz interessant, und das zeigt, wie alt dieser Text auch ist. Wir haben hier den Kain als Bauern, als Ackerbauern, der schon sesshaft ist, das heißt, er steht auch für eine Kultur, die sesshaft geworden ist. Und wir haben den Abel, der noch als Viehhirte und als Nomade umherzieht, also sozusagen eine Kulturstufe zurück. Also eine ganz frühe Erzählung in der Bibel, eine ganz frühe Geschichte. Und gleich nach der Vertreibung aus dem Paradies wird was ganz Furchtbares erzählt. Gesa hat anmoderiert Beziehungen und wir haben hier direkt die schlimmste Form von Beziehung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben Hass, Neid, was letztlich zum Mord führt. Und hier in dem Fall um einen Brudermord. Und in diesem Zusammenhang dieser Geschichte fällt in der Bibel ganz, ganz zuallererst der Begriff der Sünde. Bei Adam und Eva wird schon vom Sündenfall gesprochen, aber der Begriff Sünde kommt bei Adam und Eva noch gar nicht vor. Hier wird das erste Mal Sünde begrifflich genannt. Von daher ist es interessant, was versteht die Bibel unter Sünde? Und ich glaube, das lohnt sich, das zu betrachten. Sünde bezeichnet in der Bibel zerstörte Bindungen und Beziehungen. Da sind wir genau wieder bei diesem Beziehungsthema, was du sehr schön anmoderiert hast. Zerstörte Bindungen und Beziehung. Sünde stört die von Gott her geordneten Lebensbereiche, sowohl im Sozialen, aber auch im Körperlichen. Also die gesamte Thematik, die wir dann bis ins Neue Testament verfolgen können, dass Krankheit mit Sünde auch immer in Beziehung gesetzt wird, zeigt, dass auch im Körper was gestört ist, was nicht in Ordnung ist und was nicht im Sinne der Schöpfung funktioniert. Und auch in Bezug auf die Umwelt. Also alle Ökologie-Themen, die wir heute bewegen und die politisch sehr relevant sind, haben auch was mit sündhaften Verhalten zu tun. Sünde ist im Hebräischen immer ein aktiver Bewegungsvorgang. Die Beziehungen von Menschen untereinander und zu Gott leiden darunter. Und da Sünde gutes soziales Miteinander angreift und zerstört, wird sie immer im Zusammenhang mit Vergebung und Versöhnung betrachtet. Sünde kommt dann immer wieder vor, es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte biblische Geschichte und in den 10 Geboten dann im 2. Mose 20 Exodus und dann auch nochmal im 5. Mose 5 wird nochmal mit der Fixierung der 10 Gebote festgeschrieben, was sozusagen zum Kanon gehört, was man darf oder was man eben nicht darf. Und da gehören diese Geschichten mit hinein. Im 2. Mose 20 wird dann auch Bezug genommen auf das, was hier Inhalt der Kain- und Abel-Geschichte ist. Im 6. Gebot steht nämlich ganz simpel und einfach, morde nicht. 2. Mose 20 und im 6. Gebot, das ist der Vers 13 in meiner Bibel. Im 5. Mose wird darüber hinaus noch weitergegangen. Und da steht im Vers 10, im 10. Gebot, das ist der Vers 21b, blicke nicht begehrlich auf das, was einem anderen gehört, sein Haus und sein Grundbesitz, seine Sklaven, Rinder und Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Und mit Blick auf die Kain- und Abel-Geschichte müssten wir jetzt noch ergänzen, und auch nicht auf sein Opfer. Denn das ist der Grund, warum es hier zum Konflikt kommt. Diesen Grundtatbestand der Sünde und auch das, was wir hier in der Kain- und Abel-Geschichte haben, dass diese Geschichte Neid, Missgunst, Eifersucht letztlich dann zum Mord führt, bringt dann Paulus nochmal im Römerbrief auf den Punkt, indem er einfach nochmal so einen Blick wirft auf die gottlose Welt, auf gottlose Menschen. Und er sagt im Römer 1, Vers 29, sie, in Klammern die gottlosen Menschen, sind voll Gier, Gehässigkeit und Neid. Sie morden, streiten und betrügen. Und im Grunde könnte das schon fast ein Kommentar sein zur Kain- und Abel-Geschichte. Wenn wir genau hingucken, dann muss ich sagen, bekommt mein Gottesbild aber auch Risse. Gottes Verhalten setzt Kain und dessen Opfer zurück. Gott bevorzugt Abel und das macht Kain neidisch, eifersüchtig. Kain fühlt sich zurückgesetzt Er ist enttäuscht, traurig und daraus erwächst Wut. Es gibt eine sehr schöne Übersetzung in der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es folgendermaßen, Verse 3b und 4. Eines Tages brachte Kain dem Herrn einige Früchte seiner Feldarbeit als Opfer dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar. Er nahm einige der erstgeborenen Jungtiere aus seiner Herde und opferte davon die besten Fleischstücke. In der Anmerkung sind das besonders fettige Stücke Fleisch. Das ist für uns heute gar nicht so appetitlich. Aber damals war es das Beste, was man geben konnte, die besten Fleischstücke. Und es zeigt ja schon so ein bisschen im Text eine unterschiedliche Haltung zwischen Kain und Abel. Kain, der Früchte darbietet und opfert Gott, aber Abel guckt wirklich danach, was ist das Beste, was ich Gott geben kann. Da scheint eine gewisse Wertung schon im Text drin zu sein. Und trotzdem finde ich es ein bisschen komisch, es gibt Risse in meinem Gottesbild, dass Gott da so wertend ist. Wie geht Gott mit dieser Haltung von Kain um, mit dieser Wut und dieser Eifersucht und dem Neid? Gott bemerkt Kains Gefühle, weil sich dessen Haltung verändert hat und spricht ihn deswegen an. Er fragt, warum bist du anders? Warum kannst du mir nicht offen ins Gesicht gucken? Verse 6b und 7. Warum wirst du zornig? Warum brütest du vor dich hin? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Türe deines Herzens und will dich verschlingen. Und jetzt kommt der zentrale Vers. Du musst Herr über sie sein. An der Stelle wäre der Punkt, wo Kain mit Gott über seine Gefühle sprechen kann. Aber er steht nicht zu seinen Gefühlen, sondern er entscheidet sich genau an diesem Punkt zum Beziehungsabbruch. Und er wendet sich in seinem Zorn gegen seinen Bruder, der Mensch, der ihm am nächsten steht. Gott traut Kain viel zu. Er traut ihm zu, die Sünde zu beherrschen. Und er traut ihm zu, dass er sich nicht davon abhängig macht, ob sein Opfer angeschaut wird. Mach dich nicht abhängig vom Blick anderer, nicht mal vom Blick Gottes. Trau deiner Urteilskraft und damit deiner Unterscheidung zwischen gut und nicht gut. In der Bibel steht hier im Hebräischen nicht böse, sondern gut und nicht gut. Und entscheide dich für das Gute. In der Beziehung zwischen Kain und Gott geht es darum, erwachsen und eigenverantwortlich zu werden, auch in Glaubensdingen. Kain entscheidet sich für die Sünde. Er tötet seinen Bruder. In der Gewaltberatung, und das betrifft häufig Männer, es ist statistisch ganz häufig, dass Männer gewalttätig oder zu Gewalt neigen. Das gibt es bei Frauen auch, aber in der Gewaltberatung wird immer wieder gesagt, gewalttätige Menschen sind lieber gewalttätig als schwach. Und ja, das muss man mal sacken lassen, das ist eine ganz schlimme Haltung. Und das scheint für diesen Kain auch zuzutreffen. Kain entscheidet sich für die Sünde, er tötet seinen Bruder. Als Gott ihn zur Rede stellt, weicht er aus. Er übernimmt keine Verantwortung für seine Tat. Damit verliert er das Vertrauen in seine Beziehungsfelder und ins Leben selbst. Doch Gott bricht die Beziehung zu Kain nicht ab, aber er vergibt ihm auch nicht. Und so wird Kain zum Flüchtling. Sehr schön auch thematisiert in dem, finde ich, sehr gut ausgesuchten Lied von Sarah Connor, zum Flüchtling. Und ich möchte das jetzt nicht sehr vertiefen, aber ein Gedanke dazu. Kain wird zum Flüchtling als Täter. Das heißt, er ist Täter und muss fliehen. Er muss aus Eden fliehen. Und es heißt, dass er ins Land Not geht, N-O-D. Das hat nichts mit unserer Not zu tun. Und im Hebräischen klingt hier in diesem Begriff Not der Begriff heimatlos an. Das heißt, der Kain verlässt sozusagen seinen Ort, wo er hingehört, und wird heimatlos. Wenn wir gerade jetzt wieder aktuell mit Blick auf die zuspitzende Dramatik in Afghanistan die Reflexion auch hier im Land hören und die ersten Politiker sich wieder bemühen zu bestärken, dass wir ja keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wollen in der Masse, die wir 2015 hatten, dann merken wir schon, dass das ein virulentes Thema ist in unserem Land. Aber die Menschen, die aus solchen Krisengebieten kommen, die ihre Heimat verlieren und heimatlos werden, sind nicht in der Regel die Täter, sondern es sind die Opfer, die fliehen müssen. Und das, finde ich, hat das Lied auch sehr schön dargestellt. Das Kainszeichen wird Kain schützen. Und das ist Gottes Lösung für dieses Problem. Er wird ihn schützen, davor getötet zu werden, aber auch sich selber das Leben zu nehmen, sich selbst zu töten. Auf Gewalt soll nicht mit Gewalt reagiert werden. Es soll nicht noch mehr Gewalt entstehen. Das Kainszeichen durchbricht die Gewaltspirale. Dadurch bleibt Kain am Leben und handlungsfähig. Am Anfang will Kain von Gott gesehen werden durch sein Opfer und ärgert sich über dessen Missachtung. Nach seiner Tat hält er Gottes Anblick nicht mehr aus. Es ist schwer, sich zu zeigen, wie man ist, auch mit seinen dunklen Seiten. Von Anfang an macht die Bibel deutlich, dass Sünde Teil unser aller menschlicher Existenz ist. Wir alle leben in einem Spannungsfeld zwischen dem, was gut und was nicht gut ist. In der rabbinischen Tradition wird diese Geschichte von Kain und Abel in einer ganz besonderen Art und Weise gelesen. In der rabbinischen Tradition werden diese Brüder nicht nur als Brüder gesehen, sondern im Grunde als Zwillingsbrüder. Das gibt der Text nicht ganz her, aber in der Auslegungstradition werden sie als Zwillinge gesehen. Und damit wird klar, in der weiteren Konsequenz, dass jeder von uns, ich und du, jeder von uns Anteile hat. Einmal von Kain, von der Kainsnatur, aber auch von der Abel-Natur. Jeder Mensch, du und ich, ist sowohl Täter als auch Opfer. Jesus spitzt dies in der Bergpredigt zu, wenn er in meiner abschätzigen Haltung gegenüber anderen letztlich schon den Kern einer schrecklichen Tat sieht. Wir können das nachlesen, Matthäus 5 zum Beispiel, Verse 21 und 22a. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, morde nicht. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Damit gehöre ich auf jeden Fall vor Gericht. In meinem Herzen kenne ich Neid, Missgunst und Wut auf andere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es ist immer wichtig, ehrlich mit sich selber auch zu sein und auch kritisch mit sich selbst zu sein. Und ich glaube, dass wir alle das kennen, dieses Gefühl, dieses Sticheln und Stechen, sich zu vergleichen mit anderen, zu gucken, dem geht's besser, der verdient mehr, ist erfolgreicher im Beruf, ist glücklicher in seinem Leben, macht die besseren Reisen und so weiter und so weiter. Ich fand das interessant, gerade in der Corona-Krise auch zu sehen, als es dann um die ersten Impfungen ging, wurde sofort gefragt, bist du schon geimpft? Also hast du den Dreh raus, dass du ganz früh an die Impfung kommst und so weiter und so weiter. Immer dieses Vergleichen, wir können jedes Thema in unserem Leben durchdeklinieren, immer wieder kommt diese, finde ich, auch Schattenseite unserer Existenz zum Vorschein. Und ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich kenne diese Gefühle nicht. Aber ich bin als Christ gefordert, meine Gefühle und mein Verhalten zu hinterfragen. Ich darf Gott in Form des Heiligen Geistes bitten, an mir zu arbeiten, und ich darf um Vergebung bitten, da, wo ich versage. Ein großes Vorrecht vor Kain, dem diese Vergebung versagt worden ist. Paulus formuliert es im Römerbrief im 7. Kapitel, Vers 24 folgendermaßen: Wir stimmen zwar mit der Vernunft dem Gesetz Gottes zu, aber mit unserem Tun folgen wir dem Gesetz der Sünde. Während Kain von Gott keine Vergebung erfährt, hat Gott in Jesus eine neue Perspektive für uns eröffnet. In der Bergpredigt, diesmal aus dem Lukas-Evangelium, sagt er: Richtet niemanden, dann wird Gott euch auch nicht richten. Verurteilt niemanden, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Ich komme zum Schluss. Ich bin eingestiegen mit dem Roman Jenseits von Eden von John Steinbeck. Und da heißt es sozusagen als Quintessenz: Wir sind Kains Sprossen. Das heißt, die Menschheit stammt von Kain ab und trägt dieses Kains Gefühl in sich. Als Christen müssen wir immer wieder bekennen, und ich möchte das mit einem Gebet sagen, was ich in den Losungen gefunden habe von Peter Mommer: Gott, und da schließe ich mich übrigens mit ein, Gott, unsere Gedanken waren oft abgewandt, unsere Worte richteten sich oft gegeneinander, unsere Taten waren nicht auf Besserung aus, anstatt aus deiner Gnade zu leben, sind wir unsere Wege gegangen. Lass uns nicht verloren gehen. Vergib uns unsere Sünden. So heißt es ja auch deinem Vater unser. Und dazu gibt es noch ein schönes Zitat aus dem Roman Jenseits von Eden, wo es im Resümee heißt: Und jetzt, wo du nicht perfekt sein musst, das gilt für uns alle, kannst du gut sein. In Beziehung mit Christus formuliert es Paulus so, Römer 8: Denn unser Leben wird jetzt vom Geist Gottes bestimmt und nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur. Der Geist Gottes schenkt Leben und Frieden. Und das wünsche ich uns allen, mich inbegriffen, dass wir lernen, ehrlich zu uns zu sein, selbstkritisch und uns immer wieder von diesem Geist Gottes korrigieren zu lassen und diese Vergebung zu suchen und anzunehmen.